Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet habt zu diesem dritten Vertiefungsvortrag. Sofern ihr den Hauptvortrag noch nicht geschaut habt, fühlt euch frei, da zuerst reinzuschauen, weil wir darauf aufbauen wollen. Und dieser Vortrag trägt den Titel »Die Uhren tickten noch, die Ewigkeit in weiter Ferne«. Betrachten wir das Los der Milleriten und schauen uns an, wie das Leben für sie war nach der Enttäuschung und vor allem auch, wie die Welt mit ihnen nach der Enttäuschung umging. Nach der Enttäuschung gab es viele Spötter. Und das muss für sie schon schmerzhaft und demütigend genug gewesen sein, damit umzugehen, auch das jetzt noch neben ihrem Schmerz, den sie schon hatten, weil ihr Herr nicht gekommen war, das noch zu ertragen. Aber es gab noch ein viel größeres Problem, nämlich ein Problem, dass viele alles verloren hatten. Und für diese, die jetzt nicht mal mehr sich richtig versorgen konnten und mittellos war, musste schnelle Abhilfe geschaffen werden. Deswegen bittet Heims nach der Enttäuschung seine Leser um Hilfe. Und zwar in der ersten Ausgabe des Midnight Cry nach der Enttäuschung mit dem Titel »Versorgung der Mittellosen«. Und da drin heißt es, viele unserer Brüder und Schwestern haben all ihren Besitz in Erwartung des nahen Kommens unseres Herrn weggegeben. Und ich wünsche sofortige Vorsorge für ihr Wohl und ihre Bedürfnisse zu treffen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sie auf die Hilfe der Welt oder den vorgeblichen Kirchen angewiesen sind, die über unsere Hoffnung spotten. Lasst Ausschüsse mit gewissenhaften und klugen Männern in jeder Stadt entstehen, denen Gaben für die armen Gläubigen gegeben werden können. Einige unter uns haben noch von den Gütern dieser Welt und können den Bedürftigen helfen. Ich zweifle nicht daran, dass alle ihre Pflicht erfüllen werden. Das heißt, Heims geht davon aus, dass einige noch Besitz hatten. Und von daher dürfen wir davon ausgehen, dass es keine generelle Richtlinie im Umgang mit dem Besitz gab vor der Enttäuschung, beispielsweise, dass man alles aufgeben müsste, weil er geht ja davon aus, einige hätten noch Besitz, der jetzt eingesetzt werden könnte. Das heißt mit anderen Worten, einige haben das Feld brach liegen lassen, die Ernte nicht eingeholt. Einige haben ihre Arbeit aufgegeben, um sich ganz der Verkündigung des baldigen Kommens hinzugeben. Aber andere haben dies nicht getan und deren Mittel wären nun vonnöten. Eine weitere Sache, die aufkam, war, dass derbe Attacken auf Joshua Heims ausgeübt wurden. Und der Vorwurf war, dass er den Leuten das Geld abgezogen hätte. Eine Zeitung berichtete sogar von Heims Machenschaften und wir erfahren über sein Vorgehen, wie es die Zeitschrift beschrieben hat, am 22. Oktober. Ja, was waren denn seine Machenschaften? Es wird berichtet, heißt es hier, in einer weltlichen Zeitschrift, dass Bruder Heims, der Schatzmeister der Milleriten, verschwunden ist. Es wird angenommen, dass er aufgestiegen ist und dass er all das Geld mit sich genommen hatte. Das heißt, hier wird er sogar schon zum Schatzmeister der Bewegung emporgehoben und man stellt ihn sozusagen als ein Gauner dar, der aufgestiegen sei und das ganze Geld, mit dem er sich angeblich bereichert hätte, mitgenommen hätte. Und die Zeitungen haben diese Geschichte weiter ausgesponnen. Und eine Zeitschrift macht ihn sogar fast zu einem Gangster. Darüber heißt es, Heims, einer der Hohepriester der Milleriten, hat sich vor kurzem mit den Geldern, die er in unbekannter Höhe von den Adventgläubigen eingesammelt hat, aufgemacht, aber konnte nun in Boston geschnappt und inhaftiert werden. Nach diesem Bericht ist Heims jetzt sogar vom Schatzmeister zum Hohepriester aufgestiegen in dieser Bewegung und der Vorwurf lautete, dass Joshua Heims das Geld eingesammelt hätte von den Milleriten, damit jetzt abgehauen wäre, aber auf der Flucht gefangen genommen und inhaftiert worden wäre. Eine weitere Zeitschrift hat die Geschichte noch weiter ausgesponnen und sogar behauptet, dass mehrere Milleriten inhaftiert worden wären, nämlich weil sie um den 22. Oktober angeblich die Milleriten dazu genötigt hätten, sich von ihrem Geld zu trennen. Was sind das alles für Behauptungen? Dies war nun die Story. Und schauen wir uns jetzt mal an, was die Realität war, unabhängig davon, was die Medien, die Zeitschriften berichtet hatten. In der wahren Welt, nicht in der Welt der Medien, die scheinbar manchmal auch in unseren heutigen Tagen in ihrem eigenen Kosmos lebten. In der wahren Welt war es so, dass wirklich die Polizei gerufen wurde, und zwar deswegen, weil am 22. Oktober die Milleriten Gott etwas lauter als nur in Flüsterstimme angepriesen haben. Und dadurch, weil die Polizei kam, wurde nun Himes festgesetzt. Er wurde dann aber sofort freigelassen, weil man nichts finden konnte, was gerechtfertigt hätte, ihn in Haft zu lassen. Und darüber berichtet Himes Folgendes: Ich wurde vor Caesar mit der Anklage gebracht, den Frieden der Gesellschaft gestört zu haben, wurde aber sofort entlastet. Das heißt, man sah bei ihm keine Substanz zur Anklage. Und Himes berichtet dann weiter darüber: Der Grund der Strafverfolgung lag darin, dass die Milleriten auf ihrem Treffen gelegentlich Gott über einen Flüsterton hinaus angepriesen haben, welches manche der Leute sehr verärgerte und sie schließlich dazu veranlasste, gegen mich vorzugehen. Das heißt, das war die True Story im Gegensatz zur Fake Story. Von wem kam die Fake Story? Von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern? Die Fake Story kam von der etablierten Presse. Und Himes war gerade hier dabei, aufzuräumen mit dieser falschen Geschichte und die Realität darzustellen, was wirklich gelaufen war, unabhängig davon, was die Presse daraus gemacht hatte. Das heißt, die Polizei wurde wirklich gerufen, und zwar wegen Ruhestörung. Na, was wäre das schon für ein Verbrechen? Weil sich irgendjemand daran gestört hatte, dass sie Gott angepriesen haben. Aber die Medien machten daraus ihre eigene Geschichte, die mit der Realität nichts zu tun hatte. Und dies moniert nun Himes und sagt: Es ist nun nicht die Zeit, uns gegen all die Gerüchte, die in der Gesellschaft über uns kursieren, zu rechtfertigen. Wir sind gute Beobachter der Vorgänge und Bewegungen in des Feindes Lagers gewesen. Aber bis jetzt haben wir nicht eine einzige Wahrheit wahrgenommen. Lügen, Lügen, Lügen. Wegen dieser Vorwürfe hat Himes die Zeitschrift, die das verbreitet hat, direkt kontaktiert. Und zwar wegen der Behauptung, dass er sich angeblich bereichert hätte und auch, dass er am 22. Oktober auf der Flucht gewesen wäre mit den Geldern und dann aber inhaftiert worden wäre. Und der Punkt ist der, dass die Zeitschrift daraufhin seine Verteidigung abgedruckt hat. Und zwar auf der Titelseite der Bostoner Post. Und zwar in voller Länge. Und er leitet ein mit folgenden Worten. Der folgende Artikel, sagt er, war ursprünglich für das Advent Herald gedacht. Aber nachdem ihr großzügig angeboten habt, es in der Boston Post zu veröffentlichen, mache ich gern von dieser Gelegenheit Gebrauch. Gestattet mir zu sagen, dass ich hoffe, dass die religiöse und säkulare Presse, die an der Verbreitung dieser verleumderischen Berichte in Bezug zu meiner Person ihren Anteil hatten, also es war die Presse, die das verbreitet hat, genauso ehrenhaft sind, mir die gleiche Gerechtigkeit zu verschaffen. Das heißt, mit anderen Worten, Himes distanziert sich hier ganz klar von diesen falschen Berichten, die kursierten in den Medien über ihn. Und er sagt weiter: Ich wurde als unehrlich dargestellt, als jemand, der mit den Ängsten der Gemeinschaft sein Geschäft treibt. Ja, dieses Bild hätte man gern gehabt von ihm. Als ein Störenfried, als ein Betrüger der Ahnungslosen, jemand, der sich Geld unter falschem Vorwand beschafft und Gelder, die für öffentliche Interessen gegeben wurden, für private Zwecke missbraucht. Himes setzt dann fort und entkräftet auch die Vorwürfe, beispielsweise, dass er auf der Flucht gewesen sei und nun inhaftiert worden wäre. Weiter verlangt er auch dann nach Grundbucheinträgen, weil es ja hieß, er hätte sich angeblich Grundstücke übertragen lassen. Also sofern das wahr wäre, müssten die Grundbucheinträge das ja prüfen. Und sofern es nicht wahr wäre, dann würden diese haltlosen Geschichten sich in Luft auflösen, in dem Moment, wo man sie überprüfen würde. Und genau darum bat Heims, weil er sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen und wusste, dass diese erfundenen Geschichtchen über ihn letztlich nicht haltbar waren, sondern haltlos waren. Auch hätte er angeblich am 22. Oktober viel Geld abgehoben. Deswegen legte er seine Konten offen und fragte, na, wo sind denn die Abbuchungen angeblich von meinem Konto, wo ich mir das ganze Geld vereinnahmt und damit geflüchtet wäre. Sofern er Dinge zu verbergen gehabt hätte, hätte er sich hinter allgemeinen Aussagen, hinter allgemeinen Floskeln versteckt. Aber das hat er nicht gemacht. Und die Bostoner Zeitung war eine renommierte Zeitung. Und diese musste seinen Bericht für glaubhaft gehalten haben, dass sie diese Verteidigung auf ihrer Titelseite in voller Länge abbildete und damit sich als Plattform da anbot. Und diese musste ihn für glaubhaft gehalten haben, seine Verteidigung auf der Titelseite abzudrucken und sich damit als Plattform hinzugeben für seine Verteidigung. Andernfalls hätten sie doch ihre Glaubhaftigkeit riskiert, wenn sie gewusst hätten, dass das nicht haltbar ist, die Weise und die Art, wie Heims sich verteidigt hat. Die Zeitschriften anderer Städte wiederum hatten sich bezogen auf diese Stellungnahme in der Bostoner Post und sie hatten dem nichts entgegenzusetzen. Wenn da irgendwas gewesen wäre, was nicht haltbar gewesen wäre, hätten sie es sofort aufgebracht. Aber sie fanden keine Ungereimtheiten. Eine Zeitung aus Philadelphia titelte sogar, Heims habe sich erfolgreich verteidigt. Das heißt, bei der Prüfung fielen die ganzen falschen Berichte sofort in sich zusammen. Auch der Midnight Cry hat darüber berichtet. Und er berichtete über die Anfeindungen, er berichtete über die Verleumdungen, er berichtete über die Unwahrheiten, die man gegen die Milleriten vorbrachte. Und wir lesen darüber, daran glaubend, dass wir auf dem Höhepunkt der Weltgeschichte leben, haben wir uns bemüht, treu zu sein und der Welt die Gründe unseres Glaubens nahezulegen. Wir haben dabei niemandes Rechte mit Füßen getreten und uns auch nicht anders verhalten, wie sich unsere Feinde verhalten hätten, wenn sie unseren Glauben teilen würden. Das heißt, die Milleriten lebten doch lediglich nach ihrer Glaubensüberzeugung. Könnte man ihnen das vorwerfen? Dennoch haben sich zu unserem Erstaunen Menschen aller Klassen und Parteien gegen uns vereint, nicht etwa mit Argumenten, sondern mit den bösartigsten Unwahrheiten, die aus einem verdorbenen Herzen entspringen können. Aber warum nur, fragen wir uns. Also mit anderen Worten, woher kommen die ganzen Anfeindungen? Uns wurde vorgehalten, wir würden zu Müßiggang ermutigen und Menschen veranlassen, ihre Geschäfte zu verlassen, ihren Besitz zu verschwenden und ihre Familien zu verlassen, um die da nicht gesorgt wäre. Aber das ist nicht wahr. Auch wenn manche solches gelehrt haben, haben wir dagegen protestiert. Das heißt, vor der Enttäuschung hatten sie niemanden gedrängt, seinen Besitz aufzugeben, nur weil sie das Ende erwarteten. Und selbst auch nach der Enttäuschung hatten sie niemanden gedrängt, seinen Besitz aufzugeben, um anderen womöglich zu helfen. Wir haben, so heißt es hier deswegen auch, niemanden dazu geraten, seinen Besitz zu vergeuden. Wir haben sie aber auch gelehrt, dass sie nur Haushalter sind und dass, wenn irgendjemand die Güter dieser Welt besitzt und die Liebe Gottes in sich trägt, sein Mitgefühl nicht verwehren kann vor dem Bruder, der in Not ist. Das heißt, manche Brüder hatten alles aufgegeben für die Verkündigung der Wahrheit und diese dürften nun nicht im Stich gelassen werden. Das war ihr Anliegen, mehr nicht. Wir haben Beispiele für diese Vorgehensweise aus der Zeit der Apostel. Matthäus verließ ein gut laufendes Geschäft, damit er dem folgen würde, der nicht einen Ort zum Einkehren hatte. Petrus verließ die Arbeit, die ihm zum Lebensunterhalt diente. So auch Jakobus und Johannes, sie verließen ihren Vater, um dem einen zu folgen. Damit war kein Zwang vorhanden, aber trotzdem, so argumentierten sie, wäre es doch nur biblisch, den Notleidenden zu helfen. Für die Milleriten war letztlich eine Sache ganz besonders unerklärlich. Ja, sie verstanden die Welt, sie verstünden nicht und verstanden nicht die Richtung, die sie einschlugen. Aber warum waren es auch die Kirchen, die sich so sehr gegen die Milleriten wandten? Lesen wir mal. Die verschiedensten Unwahrheiten wurden emsig über uns verbreitet. Wir haben sie widerlegt und vergeblich die Welt aufgefordert, den Beweis anzutreten. Und wir fragen uns, wie es sein kann, dass die Verkündigung der nahen Wiederkunft unseres Herrn solchen Widerstand aus den verschiedensten Lagern erregt. Und zwar selbst aus dem Lager der Kirchen. Die Spieler, die Freidenker, die Säufer und die Frevler, alle vereinigen sie sich im Widerstand gegen diese Lehre. Ja, soweit fast schon verständlich, das ist die Welt. Und eigenartig ist, dass sich die vorgebliche Kirche Christi mit ihnen vereint hat. Wie kann das sein? Fragten sich jetzt die Milleriten. Es kann nur damit erklärt werden, dass die Kirchen ihre Liebe für des Herrn Wiederkunft verloren haben. Und letztlich ist es so, dass nicht nur von den Kirchen, von den Denominationen sie mit Anfeindungen rechnen mussten, sondern selbst von ehemaligen Milleriten, selbst diese begannen jetzt, sich gegen ihre einstigen Brüder zu wenden. Und diese sprach Miller jetzt mit folgenden Worten an und sagt: Du kamst zu unserem Treffen und gabst vor, Licht empfangen zu wollen. Dein Vorgehen seither zeigt aber, dass du es nicht wolltest. Dein Ziel war es, Fehler zu finden. Dann liebtest du es, Lügen zu berichten. Und von einigen dieser Lügen warst du der Urheber. Du berichtetest, dass es das Anliegen meiner Predigten war, Geld damit zu machen. Doch du weißt es besser. Das heißt, das Ziel mit all diesen Geschichtchen, wir fragen uns, ob es heute nicht anders ist, war einfach nur zu diffamieren und eine bestimmte Gruppe von Menschen in einem besonders schlechten Licht darzustellen. Könnte es sein, dass man wusste? Könnte es sein, dass der Widersacher wusste, dass diese Gruppe wirklich wahres Licht hatte, wenn sie sich auch in einer Sache irrten in ihrer Prophetievorstellung? Kann es heute auch so sein, dass bestimmte Gruppen ganz bewusst durch die Medien schlecht gemacht werden, weil letztlich der Widersacher weiß, dass sie die Wahrheit hochhalten und die etablierten Medien letztlich eine völlig falsche Sicht darstellen? Also muss man die Wahrheit hochhalten, bewusst schlecht machen? Man muss die Sache Gottes schlecht machen? Weiter zu den Vorgängen damals, sagt Miller weiter: Denn du bist mit mir gewesen und daher weißt du, dass es keinen Ort gab, wo ich genügend erhalten hätte, um meine Ausgaben damit zu bezahlen. Du sagst, dass ich mich schämen sollte, mein Haupt zu erheben, wenn ich mich so geirrt habe. Ich denke, dass du dies tun solltest, weil du den Weg verlassen und zurückgeschaut hast. All das, was wir damit betrachtet haben, war also das Los der Milleriten nach der Enttäuschung. Und diese Anschuldigungen waren ein Teil der Enttäuschung und gehörten fast schon mit dazu. Wagen wir nun zum Schluss noch einen Überblick über ihre Zeit. 1831 war der Beginn ihres öffentlichen Wirkens. Und den Beginn machte William Miller, der in dieser Zeit anfing zu predigen. Und der Inhalt seiner Predigt war, dass das Weltende kommen würde um das Jahr 1843. Miller legte sich nicht auf das genaue Jahr fest, denn ihm war bewusst, dass eine Ungenauigkeit in den historischen Angaben vorhanden sein könnte, auf die man sich ja beziehen musste für den Start der 2300 Jahre und dementsprechend würde auch das Ende vielleicht etwas früher, etwas später, je nachdem, ob auch der Beginn etwas früher oder etwas später anfing. Zahlreiche Prediger schlossen sich daraufhin dieser Bewegung an, weil sie keinen Widerspruch erkennen konnten und sie erkannten Gottes Weisheit und sie erkannten wirklich Gottes Führung in dieser Sache. Letztlich war es eine rein biblische Auslegung, dass das Gericht um 1843 stattfinden sollte. Und wir wissen, dass sie damit recht hatten. 1842 hat dann Charles Fitch eine prophetische Karte entworfen. Und auf dieser Karte wurde das Ende auf das Jahr 1843 festgelegt. Deswegen wird diese Karte als 1843er Karte beschrieben. Dann brach 1843 an, das letzte Jahr nach dem Glauben der Milleriten. Und zu Beginn dieses Jahres wurde Miller konkreter und er hat dann darauf hingewiesen, dass die 2300 Jahre ja nicht begannen mit dem Jahr 457 vor Christus, sondern sie begannen ja mit dem jüdischen Jahresbeginn im Jahre 457 vor Christus. Und dieser jüdische Jahresbeginn war am 21. März 457. Das wäre nach unserer Kalendereinteilung im Frühjahr. Das heißt, damit könnten auch die 2300 Jahre frühestens im Frühjahr, also 21. März 1843 enden und würden dann, ein Jahr würde sie hinbringen zum 21. März 1844. In diesem Zeitabschnitt könnte dann das Gericht stattfinden. Dieses Zeitfenster nach dem Glauben der Milleriten wäre dann das Zeitfenster für die Wiederkunft Christi. Und mit diesem Zeitfenster und diesem festen Zeitraum begannen die Milleriten jetzt mit Nachdruck das Ende zu predigen. Aber Christus sollte in dieser Zeitspanne nicht kommen. Und sie erlebten damit ihre erste Enttäuschung. Und trotzdem fanden sie Trost in der Schrift, weil sie bezogen sich auf Habakuk und sie glaubten schon an die Erfüllung von Habakuk 2, Vers 2, wo die Rede davon ist, dass sie eine Tafel erstellen sollten und dass jeder, der vorüberläuft, lesen könnte, was auf dieser Tafel geschrieben steht hinsichtlich der Prophetien. Im Glauben daran hatte Charles Fitch diese prophetischen Karten erstellt. Also Vers 2 hatte sich schon erfüllt. Und jetzt in Vers 3 heißt es dann, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Also Gott verspricht hier, es wird eintreffen. Und jetzt, wenn sie sich auch hinzieht, also wenn es auch zu einer Verzögerung kommt, so harre ihrer, denn sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Und anhand dieses Wortes aus der Schrift fanden sie nun neue Hoffnung und neuen Mut, dass die Verzögerung biblisch wäre, aber das Ereignis noch eintreffen würde. Somit kam es zu einer Verzögerung. Für die Kirchen war all das zu viel des Guten. Denn ihre Sorge war, dass großer Schaden auf sie gebracht werden würde, wenn man diese Milleriten weiter machen lassen würde. Und deswegen wandten sich nun die Kirchen von diesen Milleriten ab und distanzierten sich davon, um den Schaden von sich fernzuhalten. Außerdem hatten diese Kirchen angefangen, auch jetzt Milleriten aus ihren Reihen auszuschließen. Und die Milleriten sahen dies als die Erfüllung der zweiten Engelsbotschaft, wo ja die Rede davon war, dass Babylon gefallen war. Und der erste, der dies verkündigt hat, war im Juli 1843 Charles Fitch. Im September 1844 hat Himes dem nochmal Nachdruck verliehen und gesagt, dass Babylon wirklich gefallen ist. Sie müssten raus aus diesen Kirchen. Sie wären nicht gut für unseren Glauben. Und dann im August 1844 war es soweit für die Zeltversammlung in Exeter. Und Snow hat dann anhand von Esra 7, Vers 8 bewiesen, dass dieser Befehl Jerusalem erreichte nicht vor dem fünften Monat des Jahres 457 vor Christus. Und diese fünf Monate, die wir jetzt weiter ins Jahr hineinkommen, würden uns in die Zeit der jüdischen Herbstfeste bringen. Das heißt, der 21. März 457 vor Christus war der Jahresbeginn. Jetzt würden wir vom 21. März fünf Monate dazurechnen. April, Mai, Juni, Juli und würden damit dann mit dem August in die Herbstfeste kommen. Und nun der entscheidende Punkt, worauf Snow hingewiesen hat. Bei seinem ersten Kommen hatte Christus die Frühjahrsfeste erfüllt. Nämlich das Passafest erfüllte sich in der Kreuzigung. Das Fest der ungesäuerten Brote erfüllte sich Christus im Grab, mit Christus im Grab. Das Fest der Erstlingsfrucht erfüllte sich mit seiner Auferstehung, weil er war der Erste, der auferstehen sollte. Viele weitere würden folgen. Dann das Wochenfest, das war Pfingsten. Gehen wir ganz kurz auf eins von diesen vier Frühjahrsfesten näher ein, nämlich auf das Passafest, vielleicht das bedeutendste. Es war so, dass das Passafest sich im Kreuz erfüllte. Und Christus starb, und darauf hat Samuel Snow jetzt hingewiesen, genau exakt an dem Tag, wo das Passafest veranstaltet, und zwar sogar, wo das Passalamm geopfert wurde. Letztlich war es genauso wie Johannes, der Täufer, der auf Christus hingewiesen hat, in Johannes 1, Vers 29, der gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und genau dieses Lamm zur richtigen Zeit, am richtigen Tag, während des Passafestes, wurde wirklich geopfert am Kreuz. Das heißt, er war das Lamm. Und er wurde sogar zur genauen Uhrzeit des Opfers am Nachmittag am Kreuz geopfert. Genau in dieser Stunde war die Stunde, wo das Passalamm geopfert werden sollte. Daher, so Snow, würde Christus bei seinem zweiten Kommen die Herbstfeste erfüllen. Welche Herbstfeste gab es? Es gab das Posaunenblasen und das erfüllte sich antitypisch in der Adventbewegung des frühen 19. Jahrhunderts und zwar weltweit, nicht nur auf Neuengland bezogen. Dann gab es den Versöhnungstag. Dieser Versöhnungstag stellt das Vorwiederkunftsgericht, also das Gericht dar, das stattfinden muss vor der Wiederkunft, damit Christus wüsste, wen er zu sich nehmen könnte und wer nur ein Heuchler war, obwohl er sich als Christ ausgegeben hatte. Und dann das dritte Fest war das Laubhüttenfest. Das wäre das zweite Kommen Christi. All diese Feste müssten sich in dieser Zeit erfüllen. Und Snow sagt nun, das wichtigste Herbstfest wäre der große Versöhnungstag. Was war im Typus bei Israel dieser große Versöhnungstag für ein Tag? Es war Nummer eins ein Tag des Gerichts. Glaubten sie daran? Sie glaubten sehr wohl daran, dass Christus dann das Gericht halten würde. Und es war auch ein Tag der Reinigung des Heiligtums. Sie verstanden daraus die Wiederkunft. Yom Kippur im Jahre 1844 fiel nach der Berechnung der Karäer. Das war die jüdische Gruppe, die am genauesten an dem biblischen Kalender festhielten, auf den 22. Oktober. Wenn also Passa auf den Tag, auf die Stunde genau von Christus beim ersten Advent erfüllt würde, dann müsste der große Versöhnungstag auf den Tag, auf die Stunde genau bei seinem zweiten Advent sich erfüllen. Aber weil sie, obwohl das Gericht an dem Tag begann, es trotzdem falsch verstanden und das Gericht mit der Wiederkunft gleichgesetzt hatten, darin lag ihr Fehler, den Gott zugelassen hat, wurden sie groß enttäuscht. Und das war ihre zweite, das war die große Enttäuschung. Das heißt, die Welt würde selbst nach dem 22. Oktober hinaus noch fortbestehen. Und die Frage, die sie sich jetzt stellen mussten, war deswegen, wegen diesem Fehler, alles letztlich Illusion? Und nichts als Träumereien? Oder war es nicht vielmehr so, dass sie das Gleichnis aus Matthäus 25 erfüllt hatten? Hieß es nicht im Vers 1, dass die Jungfrauen ausgingen dem Bräutigam entgegen? Hatten sie sich nicht als Jungfrauen verstanden, also als Gottes Gemeinde, als sein Volk, die dem Bräutigam, also Christus, entgegengingen? War das nicht die Erweckungsbewegung, die zumindest in Neuengland ab dem Jahr 1831 entstand? Und dann heißt es doch im Gleichnis in Vers 5, dass der Bräutigam ausblieb. War das nicht die Zeit der ersten Enttäuschung, wo eine Verzögerung auftrat, weil er eben nicht wie erwartet so früh zurückkam? Und sind sie daraufhin nicht alle schläfrig geworden, weil sie nicht verstanden, was jetzt hier los war und die Bewegung an Kraft verlor, die Bewegung aufgrund der Enttäuschung an Eifer verlor? Aber dann in Vers 6 war doch die Rede von dem Mitternachtsruf, das heißt einem lauten Rufen um Mitternacht. Und worin bestand der laute Ruf? Siehe, der Bräutigam kam. Das hatten sie doch auch erfüllt mit dem Ruf, der in Exeter begann, mit der Zeltversammlung, wo sie gerufen hat, wir haben jetzt das Rätsels Lösung. Christus kommt doch am 22. Oktober. Das heißt, trotz der Enttäuschung der Ersten, trotz der Verzögerung, jetzt kommt er wirklich. Das war der laute Ruf. Wann erging dieser laute Ruf? Um Mitternacht. Mitternacht ist die Mitte der Nacht. Nach 1. Mose 1, Vers 5 bestand ein Tag aus Abend und Morgen. Die Mitte davon wäre die Mitte der Nacht. Das heißt, es wäre ein halber Tag. Ein halber Tag, prophetisch gesehen, wäre ein halbes Jahr. Und war es nicht so? Wann begann nochmal das letzte Jahr, 1844, am 21. März? Und jetzt ein halbes Jahr später, prophetisch gesehen, also um Mitternacht, würde dieser Mitternachtsruf erfolgen. März begann das Jahr, biblisch gesehen, April, Mai, Juni, Juli, August. Ein halbes Jahr später würde uns in den September bringen. War das nicht genau die Zeit des Mitternachtsrufs? Er begann im August mit Exeter, dann in den September, dann bis in den Oktober hinein. Hatten sie nicht selbst auch das auf den Buchstaben genau erfüllt? Bereiteten sie sich jetzt nicht wirklich, wie in Vers 7 die Rede war, auf die Wiederkunft vor und wurden damit aus dem Schlaf gerissen? Erfüllte sich damit Matthäus 25? In ihrer Zeit, in der Adventbewegung, das heißt, der Bräutigam war Christus, die Jungfrauen waren seine Gemeinde, die sich aufgemacht hatten, ihm entgegen. Und jetzt die Frage, was war denn die Braut? Denn der Bräutigam hat sich ja aufgemacht zur Braut. War die Braut die Erde, wie man es von den Millariten vermuten könnte, sodass der Bräutigam zurückkommt zur Erde, vom Himmel zurückkommt, sozusagen vertikal auf die Erde? Oder könnte es nicht vielmehr sein, so wie es in Offenbarung 21, Vers 9 und 10 geschrieben steht, dass Christi's Braut, also des Bräutigams Braut, das neue Jerusalem ist? Und er an diesem Tag nicht vertikal zurückkam, sondern an diesem Tag seine Braut geheiratet hat, das neue Jerusalem, also horizontal in Richtung Jerusalem eingegangen ist, um dort das Gericht zu halten? Damit hätten sie einiges nach der Enttäuschung zu studieren. Dies war nur ein kleiner Lichtblick. Welche Antworten sie nach der Enttäuschung, wo sie erneut ins Wort Gottes gegangen sind, um eine Lösung für ihre Enttäuschung zu finden, was sie da alles entdeckt hatten.